SWR 4 Baden-Württemberg, Frankenradio.
Mit dem Aktuellsten vom Tage, das Wichtigste zusammengefasst. Der Frankenradio Podcast.
SWR 4 Baden-Württemberg, da sind wir daheim.
Stuttgart, Heilbronn. Der innenpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Ulis Kerl, fordert umfassende Aufklärung über die Aktivitäten der rechtsextremen Terrorgruppe NSU in Baden-Württemberg. Informationen von Hartmut Österle.
Skerl sagte, Innenminister Reinhold Gall müsse hier die Informationen auf den Tisch legen. Zuvor waren Ermittlungen des Bundeskriminalamtes bekannt geworden, dass in Stuttgart mögliche Anschlagsziele ausgekundschaftet worden seien. Die Rechtsterroristen Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe sollen Anfang der 2000er Jahre enge Kontakte zur Skinhead-Szene in Ludwigsburg gehabt haben. Nach SWR-Recherchen soll ein Informant in Flein bei Heilbronn auch dem Verfassungsschutz über den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund berichtet haben. Mitglieder der Gruppe gelten als die Mörder der Heilbronner Polizistin Michelle Kiesewetter.
Neckarsulm, ein Beteiligungsgremium für Menschen mit Migrationshintergrund, tritt heute zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Einzelheiten von Katja Schlonski.
Die Stadt will damit neue Möglichkeiten für Migranten eröffnen, die Leitziele der Integration mitzubestimmen und so die Stadtgesellschaft aktiv mitzugestalten. Das Beteiligungsgremium unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Joachim Scholz setzt sich aus insgesamt 21 stimmberechtigten Mitgliedern zusammen. Dabei entsenden die 5 Gemeinderatsfraktionen jeweils einen Vertreter. Die Gruppe der nichtdeutschen Bürger ist mit 10 Personen vertreten. Außerdem gehören 5 deutsche Bürger dem Zusammenschluss an. Das Beteiligungsgremium soll 3-mal pro Jahr öffentlich tagen. Es hat beratende Funktion ohne Entscheidungsbefugnis.
Lauder, Königshofen, Main-Tauber Kreis. Die Polizei hat 2 jugendliche mutmaßliche Postdiebe ermittelt. Die beiden sind 14 und 17 Jahre alt. Polizeisprecherin Karin Veit.
Die 2, die waren am Dienstag, dem 15. Januar in Königshofen unterwegs und haben vermutlich den Postboten abgepasst. Und während der Kollege nichts ahnend Pakete und Briefe zustellte, haben die beiden sich in seinem Postauto bedient, haben dort Briefe, Pakete und Nachnamesendungen sogar, sowie Zeitschriften, aus seinem Auto geklaut und sich damit aus dem Staub gemacht. Sie hatten natürlich Pech, denn im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen und Zeugenaussagen konnten sie durch die Beamten des Polizeipostens Lauder-Königshofen ermittelt werden. Für die beiden sieht es jetzt schlecht aus. Sie bekommen eine Anzeige wegen Diebstahl und Verletzung des Briefgeheimnisses bei der Staatsanwaltschaft. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.
Freiburg, Kirchberg an der Jagst. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt unterstützt ein Projekt Wald Sophienberg bei Kirchberg mit 125.000 Euro. Der Sophienberg bei Kirchberg ist einer von 6 Projektwäldern der Stiftung. In ihnen sollen Experten der Freiburger Universität Methoden erarbeiten, wie Forstwirtschaftler, Denkmalpfleger und Naturschützer sensibilisiert werden können, bisher eher vernachlässigte Parkwälder besser zu pflegen.
Zehn Ziele bis 2020, das hat sich das Fachkräftebündnis Heilbronn-Franken vorgenommen. Die Ziele wurden heute vorgestellt und Schwerpunkte sind die Themen Aus- und Weiterbildung, Frauen und sogenannte außerregionale Fachkräfte. Und bei der Festsetzung der Ziele, da waren sich die Bündnispartner, also die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, Handwerkskammer, Gewerkschaften, Arbeitgeber und Arbeitsagenturen einig, berichtet SWR4-Reporter Hartmut Österle.
Mehr ist das Zauberwort. Mehr Frauen in Vollzeit, mehr Studenten, mehr Akademiker, mehr Qualifikation. Bis 2020 sollen die insgesamt 10 formulierten Ziele umgesetzt werden. Eine Ausnahme gibt es allerdings, sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Schweig.
Sind natürlich alle Ziele gleichwertig, aber wir haben immer noch die rote Laterne, was unsere Studierendenzahl angeht. Und hier meine ich schon, muss mit Herzblut rein. Der Zielkorridor 2015, hier muss noch was gehen für die Region.
Es soll weniger Studienabbrecher geben, die Gesamtzahl der Studenten soll aber gesteigert werden, was auch für die Attraktivität der Region gilt. Denn bis 2020 sollen unter anderem 200 Fachkräfte in die Region geholt werden, aus aller Welt. Dafür müssen Anreize geschaffen werden. Silke Ortwein vom Deutschen Gewerkschaftsbund Nordwürttemberg.
Und wenn ich diese Region interessant mache für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, heißt das ja nicht nur, dass ich es interessant mache für die Neuen, sondern auch für die, die schon da sind. Ich muss Arbeitsbedingungen schaffen, die einfach gut sind, dass diese Region attraktive Arbeit anbietet und damit auch eine Strahlkraft bekommt. Und ich denke, das ist im Interesse aller Arbeitnehmer.
Das Fachkräftebündnis Heilbronn-Franken setzt dabei auch auf Mundpropaganda. Fachkräfte schlummern übrigens auch in der Region. Sie müssen nur qualifiziert werden, meint der Chef der Agentur für Arbeit Schwäbisch-Halltauber Bischofsheim, Stefan Gutfreund.
Die Menschen, mit denen wir im Moment in der Arbeitslosigkeit zu tun haben, sind in ganz, ganz vielen Fällen Menschen, die über keine verwertbare Qualifikation am Markt verfügen. Wo unser Ansatz darin bestehen muss, dafür zu sorgen, dass sie diese Qualifikation erwerben können, weil sie ungelernt eben weiterhin nicht in dauerhafte Beschäftigung kommen können.
Das läuft teilweise schon jetzt als Projekt. Der Schwerpunkt liegt auch hier darauf, Frauen wieder Vollzeit in den Beruf zu bringen. Die insgesamt 10 Ziele sind klar, nur die Umsetzung noch nicht, sagt Elke Schweig.
Wir werden natürlich Einzelmaßnahmen definieren in unserer nächsten Sitzung im März, um die Zielerreichung wirklich genau auf den Weg zu bringen. Wir haben aber eine Maßnahme, die sehr, sehr wichtig ist, schon umgesetzt, nämlich die Koordinierungsstelle für die KMUs hier in der Region, gefördert vom Land zu 70%. Hier wollen wir in den nächsten 18 Monaten 50 KMUs tatsächlich besuchen und vor Ort Umsetzungskonzepte besprechen.
Die KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, sollen sensibilisiert werden, auch an die Zukunft zu denken. Die sehen die Bündnismitglieder alle optimistisch. Rolf Blättner vom Arbeitgeberverband Heilbronn-Franken.
Wir haben die Ziele so gefasst, dass sie zwar ehrgeizig, aber erreichbar sind. Aber das fordert natürlich, dass wir jetzt Handlungsprogramme auf den Weg bringen, bestehende Programme, die in der Region schon laufen, da integrieren, um tatsächlich dann diese Ziele auch erreichen zu können. Aber sie sind erreichbar.
Theodor Heuss, genannt der schreibende Präsident, war wie kein anderer deutscher Politiker auch ein Mann der Literatur. Bevor er nämlich in die Politik ging, war der gebürtige Brackenheimer Redakteur, Biograf, Herausgeber, Lektor und Kritiker. Und er blieb der Literatur ein Leben lang eng verbunden, sowohl durch eigene Schriften als auch durch Freundschaften mit Schriftstellern und der Beschäftigung mit Büchern. Im Heuss-Museum in Brackenheim wird ab morgen eine Wanderausstellung gezeigt, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Sie heißt Der schreibende Präsident. Frankenradio-Reporterin Katja Schlonski berichtet.
Der ehemalige Bundespräsident Theodor Heuss vor einer Bücherwand, vertieft in seine Lektüre. Es gibt diese Bilder zuhauf. Sein Leben lang hat sich Heuss für die Belange von Autoren eingesetzt. Seine Reden waren grundsätzlich bereichert durch seine umfassenden literarischen Kenntnisse. Thomas Schmidt vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach, wo der Heuss'sche Literaturnachlass lagert, hat diese Ausstellung zusammen mit Susanne Blach, der Leiterin des Heuss-Museums in Brackenheim, erstellt. Er weiß vieles über Heuss zu berichten.
Er hat wohl frühzeitig gemerkt, vielleicht auch rechtzeitig, dass das nicht sein Weg ist. Aber der Weg des Schreibens, in einem literarisch-ästhetischen Kosmos auch zu denken, den hat er nie verlassen. Also schon als Gymnasiast fühlte er sich berufen, Detlef von Lilienkron vom Bahnhof abzuholen. Und durch seine Tätigkeit als Journalist ist er natürlich auch unglaublich in diese ganze kulturelle Kommunikation eingebunden gewesen. Und das hat die Sache befördert.
Der deutsche Südwesten im Herzen einer literarischen Landschaft, so hat Heuss das gesehen. Ein Medientisch im Herzen der Ausstellung belegt seine Vorlieben für die Literatur von Uhland, Mörike oder auch Döblin und Kaschnitz. Mehrere Stellwände, Originaldokumente, Fotos und kopierte Schriften zeugen vom Wirken des Mannes, der sich auch als Literaturpolitiker verstand, die Zeitschrift März mitbegründet hat und mit Hermann Hesse befreundet war. Museumsleiterin Susanne Blach gerät ins Schwärmen.
Also für mich war das auch in der Recherche unglaublich schön, in Händen zu halten, eine Postkarte von Hermann Hesse, Briefe, die über 100 Jahre alt sind zum Teil.
Ob Hermann Hesse, Thomas Mann, Schiller oder Hebel, Theodor Heuss hat sie gekannt, gemocht, verteidigt, auch als Bundespräsident und oft über politische Gräben hinweg.
Das Besondere bei Heuss, das ist auf der einen Seite nicht ein enges, regionalpatriotisch begrenztes Kulturbewusstsein oder literarisches Wissen ist und dass es auch kein vor sich hergetragenes Bildungswissen ist, sondern dass Heuss eigentlich aus literarischen Konstellationen auch immer so etwas wie einen ethischen Anspruch bezieht.
Nur ein Beispiel sei hier genannt. Brackenheims Bürgermeister Rolf Kieser hat wohl gewusst, dass Heuss eine neue Nationalhymne bei dem Dichter Rudolf Alexander Schröder in Auftrag gegeben hatte. Auch über diesen Hintergrund erzählt die Ausstellung.
Das war jetzt schon einmal eine neue Erfahrung. Ich würde mir jetzt mal vor allem mit dem Text und auch mit seinen Beweggründen, die ja durchaus nachvollziehbar sind, noch intensiver beschäftigen. Frei, wie wir dir angehören und uns dir zu eigen schwören, schling um uns dein Friedensband, Länderliebe, deutsches Land.
Ein paar Zeilen aus diesem Text, der nie zur Hymne wurde. Adenauer hat das zu verhindern gewusst. Diese spannende Ausstellung, sie erzählt viele einzelne spannende Geschichten und würdigt dabei einen der ganz Großen der deutschen Geschichte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Wir haben uns sehr auf die unmittelbaren Kontakte zum literarischen Leben und zur Literaturgeschichte beschränkt. Und die sind schon spannend genug.
Morgen wird dann die Ausstellung Der schreibende Präsident eröffnet im Heuss-Museum in Brackenheim. Und sie läuft bis zum 30. Juni. Bei uns in Frankenradio am Nachmittag geht's jetzt um Naturdenkmale, die wieder auf Vordermann gebracht werden sollen. Genauer gesagt um Landschaftsparks, die bisher eher vernachlässigt wurden. Das Ganze ist ein Projekt des Instituts für Geo- und Umweltwissenschaften an der Uni Freiburg und wird finanziell unterstützt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Am Beispiel einiger altehrwürdiger Parkwälder soll nun ein Konzept entwickelt werden, wie man die Parks erhalten kann. 6 Wälder wurden dafür ausgewählt, unter anderem der Sophienberg in Kirchberg an der Jagst im Kreis Schwäbisch Hall. Am Telefon habe ich dazu jetzt den Landschaftsarchitekten Patrick Pauli. Herr Pauli, Sie haben an der Uni in Freiburg das Projekt ins Leben gerufen. Worum geht's denn da genau?
Ja, wir untersuchen ehemalige englische Landschaftsgärten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Allein in Baden-Württemberg gibt es 200 pflegebedürftige Parkanlagen im englischen Stil. Die sind relativ stark verwildert. Man könnte es sich so vorstellen, sie befinden sich in einem Dornröschenschlaf.
Mhm. Ja. Und aus dem sollen sie jetzt wieder erweckt werden?
Aus diesem Dornröschenschlaf sollen sie nicht nur erweckt werden, sondern es geht auch darum, Methoden zu entwickeln, die diesen Gartendenkmalen gerecht kommen. Es soll ein Leitfaden entwickelt werden, den man den Pflegenden als eine Art Gebrauchsanweisung zur Verfügung stellen kann.
Mhm. Ja. Jetzt haben Sie ja verschiedene Parks ausgesucht in Baden-Württemberg. Einer befindet sich bei uns in der Region, das ist der Sophienberg bei Kirchberg an der Jagst.
Ja.
Was ist denn an dem besonders?
Der Sophienberg, das ist ein ganz, ganz spannendes Untersuchungsgebiet. Das ist ein lebendes Geschichtsarchiv. Der Sophienberg wurde ja damals als Weinberg genutzt. Da hat es massive Steinriegel. Dann findet man dort auch Trockenmauern und natürlich ein ausgeklügeltes Wegenetz. Und dort in diese Parkanlage hat man im Prinzip einen englischen Landschaftspark integriert.
Was wird denn jetzt demnächst passieren? Ist das jetzt alles noch rein theoretisch oder wird da auch schon bald gearbeitet am Sophienberg?
Nee, also sie müssen erstmal eine Status-Quo-Erhebung machen. Das heißt, alle Bäume werden aufgenommen als Wegesystem. Der Park wird gartendenkmalpflegerisch bewertet, naturschutzfachlich. Forst spielt natürlich auch eine große Rolle in dem Projekt, weil diese Parkanlagen ja auch forstwirtschaftlich genutzt werden. Es wird sich eine Expertengruppe bilden und in dieser Expertengruppe aus Naturschutz, Denkmalpflege und Forst wird letztendlich ein Leitfaden entwickelt, der im Prinzip eine praxisorientierte Methodik darstellen soll.
Mhm. Diese Gebrauchsanweisung, die Sie da angesprochen haben, wie kann man sich das dann in der Praxis vorstellen, wenn das dann fertig ist?
Es ist ja ein Leitfaden, der von allen Akteuren mitentwickelt wird. Das heißt, die Belange aus der Forstwirtschaft, aus dem Naturschutz, aus der Denkmalpflege sollen da berücksichtigt werden. Ja?
Also bisher ist das nicht so üblich in der Praxis, dass die verschiedenen Gruppen da zusammenarbeiten?
Nee, das ist ein recht großes Problem. Teilweise hat man da auch starke Fronten. Ja. Wenn dort forstwirtschaftlich gearbeitet wird, wird nicht immer auf die Belange der anderen Disziplinen Rücksicht genommen. Das geht auch teilweise gar nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel Bäume entnimmt, dann müssen die ja irgendwie aus dem Wald rausgebracht werden. Dann wird der große Stamm teilweise über historisches Wegesystem gerückt. Da kommt es zu Schäden oder halt es kommt zu Schäden an Altbäumen. Also es kommt schon zu Spannungen, ja.
Und die werden dann hoffentlich behoben sein. Mit
genau,
dem
richtig.
Neuen Leitfaden.
Genau.
Also Forstwirtschaft, Denkmalschutz und Naturpflege sollen künftig enger zusammenarbeiten, um die historischen Landschaftsparks zu erhalten. Für das Projekt wird unter anderem der Sophienberg in Kirchberg an der Jagst unter die Lupe genommen. Am Telefon war dazu der Landschaftsarchitekt Patrick Pauli von der Uni in Freiburg. Vielen Dank fürs Gespräch. So,
So, und ich habe jetzt mal eine Frage an die Männer. Können Sie eigentlich nähen? Also so mal einen losen Knopf an der Jacke oder vielleicht einen kleinen Riss im Hemd oder sogar eine neue Hose? Tja, also meistens heißt es ja, das können die Frauen besser. Das muss aber nicht sein. Schließlich war Schneider mal ein ganz normaler Lehrberuf und den haben auch ganz viele Männer gelernt. In Künzelsau zum Beispiel lebt einer, der war mal Schneider und näht und schneidert heute als Rentner immer noch sehr, sehr gerne. SWR4-Reporter Matthias Grimm hat ihn besucht.
Der Mann kann nicht stillsitzen. Er erzählt, gestikulierte, lacht. Reinhard Bodinek, 70 Jahre alt, ehemaliger Schneider in Künzelsau. In seinem Haus findet sich in jedem Stockwerk mindestens eine Nähmaschine, wenn auch meist antik.
Und das ist hier ein besonders edles Stück von Schwäbisch Hall.
Sieht richtig toll aus.
Einlegearbeiten und Original, die ist noch handbetrieben. Die Leute mussten natürlich wesentlich bessere Hände haben wie heute unser eins.
Rechts kurbeln, links halten, ja, ne? Ja. Das war natürlich schon schwierig.
Ja, und wie toll, gell? Das ist die Maschine von meinem Vater. Wo ich also gelernt habe, da ist mir das schon so unheimlich schwer gefallen. Sticheln, sticheln, sticheln. Und hast auch immer in die Hände gestupft. War auch immer schlimm. Und dann mein Vater relativ bald davon überzeugt, Papa, wir brauchen unbedingt so eine Maschine. Was? Brauchen wir eigentlich nicht? Wie es halt noch hergeht, Vater und Sohn.
Und diese Nähmaschine nutzt der 70-Jährige heute noch, vor allem für die Familie, Freunde, Bekannte und Nachbarn, die ihm ihrerseits gerne mal einen Gefallen tun.
Mein liebster Nachbar, ein junger Kerl, macht mir am Computer, Telefon, Fernseher, alles, was da an Probleme sind. Da bin ich also nicht so Fuchs. Und er bringt mir seine Hosen, die Taschenbeutel waren kaputt. Ein Geben und ein Nehmen. Hier für meinen Enkel, ich habe eine ganz normale Jeans genäht.
Und auch Ehefrau Maria trägt die private Jeansmarke Taylor Body, zu Deutsch Schneider Bodineck, was nicht nur ihr gefällt.
Die staunt schon. Ja, auch meine Freundin, na, du hast es gut. Ich habe sogar schon mal einen Nähkurs gemacht, aber ich bin dann durchgefallen bei der Prüfung. Er hat die Sachen nicht abgenommen. Ja, ich koche ihm dafür was Gutes. Oder ich gehe in den Garten und er kann nähen.
Reinhard Bodinek hat das Handwerk von der Pike aufgelernt, teilweise beim Vater in der Schneiderei. Das ist Familientradition.
Von meinem Vater, der Vater war auch schon Schneider. Mein Opa war ein sehr geschätzter, fürstlicher Schneider und hat für den Fürsten die ganze Kleidung genäht. Ich sage immer, die waren alle Schneider und ich bin der Aufschneider. Bei mir ist jetzt Schluss mit der Schneiderei.
Die Schneiderei des Großvaters war damals noch in Schlesien, die Kleider für das Fürstenhaus zu Hohenlohe-Öhringen. Der Vater von Reinhard Bodinek kam schließlich nach Künzelsau. Und als er seine Schneiderei aufgeben musste, ging Sohn Reinhard zum Jeanshersteller Mustang und war dort 25 Jahre lang Betriebsleiter. Zeit für Hobbys wie Sport oder Musik war damals wie heute immer. Aber ohne das Schneidern wäre alles nur halb so schön, meint Reinhard Bodinek.
Weil ich meine Befriedigung finde, wenn ich so einen Teil dann fertig habe, dann gucke ich mir das erstmal an, wenn ich das wieder schön gemacht habe. Ja.
SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim.